Ja, ganz herzlichen Dank. Dann darf ich die Diskutanten bitten, gleich mit auf das Podium zu kommen. Wir verzichten auf die Pause. Ich hoffe, Sie halten das durch. Ich denke mal schon. Erleben wir hier nicht den Kampf um das Mikrofon. Können Sie mich verstehen einigermaßen? Oder soll ich das Handmikrofon nehmen? Müsste so gehen, ja? So, ich möchte Ihnen nun, weil wir hier ein relativ großes Podium haben, Ihnen die Diskutanten nicht erst einzeln vorstellen und dann fangen wir langsam an, sondern ich stelle einzeln vor und dann gehen wir gleich in Medias Res und stellen eine Frage. Und ich möchte zunächst begrüßen hier neben mir Dr. Philipp Lengsfeld von der CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2013. Sie sind stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien. Und bevor Sie in die Union eintraten, waren Sie als Berliner Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen von 1995 bis 2001. Jetzt bei der Union.
Ist das eine Frage, oder?
Nein, ist keine Frage. Ich stelle sie ja gerade vor. Gut. Die Kanzlerin, Sie sind natürlich mit der interessanteste Mann hier oben auf dem Podium, weil Sie möglicherweise dagegen sind, wenn Sie einer Meinung sind mit Ihrer Kanzlerin. Denn die ist gegen die Ausstellungsvergütung, genauso wie Ministerin Monika Rütters. Und in Berlin hat aber in der Großen Koalition die CDU den Beschluss für die Ausstellungsvergütung mitgetragen. Wofür sind Sie, Herr Lengsfeld? In der Berliner Großen Koalition.
Ist es so? Das habe ich gut.
Der Senatsbeschluss, den uns Frau Wagner eben vorgestellt hat, ja auch von der CDU mit abgestimmt.
Vielen Dank. So, danke. Darf ich jetzt?
Ja,
natürlich. Also, vielen Dank für die Einladung. Ist ja eine sehr imposante Veranstaltung. Als Mitglied des Deutschen Bundestages bin ich ja auf vielen Verbands- und Lobbyveranstaltungen. Ihre ist wirklich, muss man sagen, schon eine der größeren. Das ist so. Freut mich, dass Sie meine Meinung und die Meinung meiner Fraktion hören wollen. Wir sind aber auch tatsächlich ja die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Das wollen wir vielleicht nicht ganz vergessen. Und die Staatsministerin, ich habe sie heute in der AG kurz auf das Thema angesprochen, hat tatsächlich eine sehr dezidierte Meinung. Ich bin ja selber nicht der Berichterstatter, das wissen Sie sicherlich. Es wurde ja auch gerade gesagt, ich bin Stellvertreter, aber ich bin durchaus ein recht aktives Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien, mache da aber das Thema Erinnerungspolitik. Ich kämpfe für ein Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewalt in Deutschland, was wir hier in Berlin bauen werden. Da sind wir kurz davor, mit unserem Koalitionspartner einen entsprechenden Antrag in den Deutschen Bundestag einzubringen. Sie haben ja hier sehr wortgewaltig Ihre Position dargelegt und es ist durchaus so, dass der eine oder andere Punkt bei mir auf Resonanz trifft. Das ist ja eigentlich das Ziel von einer Verbandsveranstaltung. Wenn Sie sagen, Leistung muss angemessen vergütet werden oder muss honoriert werden, dann bin ich voll bei Ihnen. Absolut. Wir haben übrigens, mein Hauptschwerpunkt ist Bildung und Forschung. Das kommt auch aus meiner Geschichte. Ich bin ausgebildeter Physiker und habe auch jahrelang in der Industrie gearbeitet. Wir haben ja ein Thema mit der VG Wort, ja, also VG Bild und Kunst ist ja praktisch der Partner, Nachbarverband, wie auch immer. Also es ist eine große politische Kontroverse, weil die Hochschulen ja im großen Stil Grafiken, Inhalte von Fachbüchern nutzen für Vorlesungen. Das hat also auch zu schweren Verwerfungen geführt, weil die VG Wort gesagt hat, die Umsonstkultur, die da an vielen Universitäten gepflegt wird, können wir so nicht machen, weil wir hier ein geistiges Urheberrecht haben, was auch in angemessener Weise vergütet werden muss. Und das ist ein kompliziertes Thema und es hat durchaus auch zu Riesenkontroversen geführt, ist auch noch nicht gelöst. Aber den Grundansatz, dass die Umsonstkultur, die in diesem Land ja schon an vielen Stellen irgendwie so dahergenommen wird, das kam ja auch mit dem Internet, die Medien haben da leider ja auch keinen guten Anteil, die am Anfang auch alles umsonst reingestellt haben und jetzt mühselig im Nachgang versuchen, irgendwie einen Bezahlmechanismus da zu etablieren. Also dieser Knopf, der ist der richtige. Aber warum die Antwort dann ein Gesetz sein soll und Bürokratie, also da muss ich Ihnen in aller Deutlichkeit und in aller Offenheit sagen, da werden Sie bei mir kaum auf große Sympathien stoßen. Also ich bin es zwar gewohnt, dass jeder in diesem Land nach neuen Gesetzen und mehr Bürokratie und mehr Absicherung und allem Möglichen ruft, aber ich bin als Wissenschaftler und als Mann der Industriewettbewerb und Leistung und freien Markt gewohnt. Wir leben in einem freien Land. Wir haben eine Kunstfreiheit, wir haben eine Wissenschaftsfreiheit, wir haben eine Forschungsfreiheit. Ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges Gut. Und letzter Satz, hier wird ja so viel das Land Berlin gelobt und dieser Beschluss. Ich verstehe diesen Beschluss eigentlich so, widersprechen Sie mir, wenn ich das falsch verstanden habe, dass das Land Berlin Geld bereitstellt, dass kommunale Galerien und andere Honorare zahlen. Ja, da sage ich doch, ist doch super, ist doch gut, bin ich voll dafür. Aber was hat denn das damit zu tun, dass Sie vom Deutschen Bundestag ein Gesetz verlangen und dass dann irgendwelche Kontrolleure dann gucken, ob dieses Gesetz dann auch wirklich eingehalten wird? Nein, das ist was ganz anderes. Honorare ja, Gesetz nein. Das ist unsere Haltung.
Die Tatsache, dass das in Berlin so ausgezahlt wird, wenn man es im Bund so machen würde, würde das ja bedeuten, dass in jeder Kommune das einzeln ausgehandelt werden muss. Und ganz genau ist ja das Ziel der Initiative, dass das nicht sein muss, sondern praktisch im Urheberrecht mit verankert wird. Warum ist Ihnen das, wenn Sie gegen Umsonstkultur sind, zu viel?
Ich bin ein Mann der Wirtschaft. PKM heißt unser Verband auf der Fraktionsebene, Parlamentskreis Mittelstand. Wir kämpfen gegen Bürokratie, wo immer sie uns begegnet. Und wir haben in diesem Land viel zu viele Regelungen, viel zu viele Formulare, viel zu viele Audits, viel zu viel von diesem ganzen Zeug. Wir sind ein freies Land. Wir leben von Kreativität und Innovation. Und jeder schreit nach noch einer Regelung und nach noch mehr Bürokratie. Und da sage ich nein, da sage ich nicht Hurra, da sage ich nein.
Gut, wir werden noch mal weiterfragen, ob es hier um... Ich glaube, das führt nicht weiter, wenn wir hier über Diätenabschaffung sprechen. Ich glaube, das führt nicht weiter. Aber ob es jetzt um Bürokratie geht oder um die Wahrnehmung von Rechten und die Vergütung von Leistungen, die aus dem geistigen Eigentum kommen, das ist ja heute unser Thema. Bei uns ist heute auch Sigrid Hubach. Sie ist von Beruf Architektin, also auch eine Kreative- und Mediendesignerin. Sie ist Thüringer Bundestagsabgeordnete seit dieser Legislaturperiode und Obfrau der Linken im Ausschuss für Kultur und Medien, also sie begegnen sich dann wahrscheinlich gelegentlich, sowie auch im Kunstbeirat des Deutschen Bundestages. Begrüßen Sie die Initiative der Ausstellungsvergütung als linke Partei?
Ja, ich begrüße diese erneute Initiative sehr und ich halte sie auch für notwendig. Die Chronologie dieses Kampfes um diese Ausstellungsvergütung, die wurde ja schon mehrfach heute skizziert, wie lange die angedauert hat, aber auch, dass es Befürworter von Seiten der CDU gegeben hat dafür, wenn das auch schon lange her ist. Wir selbst im Bundestag hatten... oder ist vor 5 Jahren die letzte Debatte dazu, auch aufgrund eines Antrages von uns. Also wir begrüßen Sie sehr. Und ich halte Sie auch für notwendig und auch gerade noch in dieser Legislatur. Das erste Argument dafür, dass Leistung ja im Prinzip honoriert werden musste, das hat ja sogar der Kollege Lenksfeld eigentlich eben bestätigt, selbst wenn er dann zu anderen Schlussfolgerungen gekommen ist, in welcher Form das passieren sollte. Das ist sicherlich der erste Grund, dass da eine Gerechtigkeitslücke geschlossen wird. Es geht nicht um mehr Bürokratie, sondern wir haben ein Urheberrecht, wo andere Sparten da schon Regelungen haben und dass künstlerische Leistungen vergütet werden. Und das steht natürlich jetzt auch endgültig den bündigen Künstlern zu. Das ist erstmal die Sache, die auf Bundesebene geregelt werden müsste, dass natürlich auch Gelder bereitgestellt werden oder Etats bereitgestellt werden müssen in den kulturellen Einrichtungen. Also das geht dann die Länder und die Kommunen an. das ist die nächste Richtung oder diese nächste Lösungsansatz, um das auf den Weg zu bringen, wo Berlin jetzt schon einen Vorschuss gemacht hat. Auch zumindest gibt es eine Leitlinie in Sachsen. Alle anderen Bundesländer, da ist da jetzt noch nichts zu finden. In Thüringen unterhalten wir uns gerade, weil wir gerade eine neue Kulturfördergesetzgebung da auf den Weg bringen wollen. Und da ist es zumindest schon mal im Gespräch. Auch wenn ich jetzt noch nicht sagen kann, wie die gestaltet werden soll, aber zumindest ist das schon mal im Blickwinkel. Und da muss noch viel getan werden. Also ich begrüße das und möchte das sehr gern unterstützen, auch mit einem eigenen Antrag, den ich auch schon teilweise im Entwurf liegen habe und wollte diese Veranstaltung jetzt auch noch abwarten, inwieweit wir ihn jetzt da genau gestalten und welche konkreten Forderungen wir dahingehend aufnehmen. Danke.
Dann würden wir Sie am Ende des Abends auch nochmal fragen, was Sie dann konkret mitgenommen haben. Zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen durch rechts, Lorenz Müller-Morenius. Er ist Vorsitzender der Verdi-Fachgruppe Bildende Kunst. Er ist Künstler in Münster, Glasmaler und Zeichner, war als Lehrbeauftragter tätig und ist ebenfalls erfahren als ausstellender Künstler im In- und Ausland. Ausstellungsvergütung ja, aber warum in erster Linie? Aus sozialpolitischen Gründen oder durchaus auch um die prekäre Situation von manchen Künstlerinnen und Künstlern zu verbessern. Das Thema KSK war eben schon angesprochen.
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn eine Gesellschaft sich nicht entwickelt, wenn sie nicht immer wieder Ungerechtigkeiten aufarbeitet, Benachteiligte an die Hand nimmt und sagt, ich fördere euch, wenn sie immer wieder schaut, was in einem Lande nicht richtig ist, dann ist sie nicht erwachsen. Wir haben morgen den Internationalen Frauentag und ich war im Kanzleramt, als der Deutsche Kulturrat seinen Bericht zu der Medienfinanzierung der Frauen vorlegte. Und wir waren uns alle einig, dass da notfalls auch durch Gesetze und Vorschriften etwas geändert werden muss, dass die Benachteiligung der Frauen im Medienbereich beendet werden muss. Jetzt stellen wir fest, das tun wir allerdings, wir Künstler schon lange, auch die Künstlerinnen und Künstler sind eine benachteiligte Berufsgruppe und ist höchste Zeit, ja, ist überfällig, dass wir uns mit denen beschäftigen und dass wir versuchen, diese Ungerechtigkeit auszugleichen. Als ich aus Berlin, vom BBK Berlin, die Pressemeldung bekam, wir haben das so geregelt, wie wir das ja eben gehört haben, dann war ich froh und wusste, das ist ein Durchbruch, auf dem müssen wir weitergehen. Der muss uns zu einer Regelung führen, die am Ende für alle verbindlich im Urheberrecht festgelegt ist. Warum wollen wir das im Urheberrecht festlegen? Ein Etat eines Senats ist immer nur, muss jedes Jahr neu bewilligt werden. Und was mit Etats passiert, wenn zum Beispiel die politische Szene wechselt, ist bekannt. Da kann es schnell auf und ab gehen. Also kann man sich darauf nicht unbedingt verlassen. Wenn der Etat zu klein ist und die Künstler, die zu Weihnachten ausstellen, kommen dann dran und werden nicht mehr berücksichtigt, weil das Geld weg ist, dann sind die benachteiligt. Das können wir nicht zulassen. Wenn wir eine Kommune haben mit relativ wenig kommunalen Galerien, wie zum Beispiel in Köln, wir haben uns ja mit den Kollegen unterhalten. Wir haben ja gesagt, das Berliner Modell ist das nichts für euch. Dann stellen wir fest, da sind nur zwei kommunale Institutionen, die von einer solchen Regelung mit dem Kölner Kulturamt sich überschneiden würden. Also müssen wir gerecht sein. Und wir müssen ein Gesetz entwickeln, das urheberrechtlich festlegt, Künstlerinnen und Künstlern ist bei einer Ausstellung eine Vergütung zu zahlen. Und ich sage Ihnen offen, ich bin froh, dass wir heute hier sitzen, in dieser Organisation, in diesem Haus und in dieser Stadt und dass wir, Verdi Fachgruppe Bildende Kunst, mitwirken können an dieser neuen Initiative, von der ich glaube, hoffe und wünsche, dass sie so gewaltig ist, dass sie in den Bundestag einzieht und Erfolg hat. Dankeschön.
Tabea Rösner sitzt neben Herrn Lengsfeld. Sie ist Obfrau der Grünen im schon genannten Ausschuss für Kultur und Medien. Sie ist Sprecherin für Medien, Kreativwirtschaft und digitale Infrastruktur. Frau Rösner, Sie sind seit 2009 im Bundestag, sind eine Kollegin von mir, auch Journalistin für Hörfunk und Fernsehen. Auch Ihre Fraktion hat sich ja bereits in der letzten Wahlperiode mit einem Antrag für die Ausstellungsvergütung eingesetzt. Sie merken, es gibt ja hier ein deutliches Lager für eine gesetzliche Lösung oder dagegen. Es gibt auch die Nachteile, dass, würde es nicht gesetzlich festgelegt, man dann immer wieder neue Etats aushandeln müssen. Sie sind selber Teil der Kreativwirtschaft, der längst, vielleicht sag mal Wirtschaft. Was ist Ihre Meinung? Brauchen wir das Gesetz unbedingt?
Also Gesetze sind da, und da widerspreche ich dem Philipp Lengsfeld, die sind dazu da, um Gerechtigkeiten herzustellen. Ja, und wenn man feststellt, es gibt keine Gerechtigkeit, dann muss man beim Gesetz nachsteuern. Und so sehe ich das eben beim Urheberrecht eben auch. Es wurde ja verschiedene Künstlerbereiche angesprochen. Wenn ich ein Musikstück aufführe zum Beispiel, dann gibt es natürlich eine Vergütung für das Werk, auch das aufgeführt wird. Es gibt eine Lizenz dafür. Und warum soll es eben für eine Ausstellung von Werken nicht das Gleiche geben? Also um Chancengerechtigkeit, Gerechtigkeit insgesamt herzustellen, glaube ich, ist es sinnvoll, das Instrument auch über das Urheberrecht zu machen. Es ist natürlich eine Frage von, wer zahlt was. Ja, und da müssen wir ja feststellen, dass die Kulturetats generell nicht besonders gut ausgestattet sind, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja. Also wir haben in der letzten Wahlperiode deshalb diesen Antrag gestellt, dass wir erstmal gesagt haben, der Bund, also zuständig im Zuständigkeitsbereich des Bundes, wir können das beschließen, um diese Ausstellungszahlung einzurichten, müssen wir eben auch Geld dafür zur Verfügung stellen. Dann soll der Bund als Vorbild sozusagen vorangehen für die Ausstellungen in Museen, die staatlich gefördert werden. Das war so unser Ansatzpunkt, zu sagen, hier muss man den ersten Schritt gehen. Aber das ist natürlich erstmal nur die Frage des Ausstellungshonorars und nicht der Vergütung, die dann tatsächlich gesetzlich geregelt werden muss. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Berlin macht ja auch ein Honorar und jetzt keine Vergütung, ja, weil das ja über das Urheberrecht zu regeln wäre. Und da muss man, glaube ich, noch mal sehr intensiv drüber nachdenken oder diskutieren, was das dann an Kosten auch mit sich bringt. Gerade für die Kommunen, für die Länder ist das natürlich auch enorm zu stemmen. Also eine Stadt wie Ingelheim in der Nähe von Mainz hat jetzt nicht das Problem, weil da ein großes Unternehmen ist. Die haben, die sponsern auch Ausstellungen. Aber wenn ich andere Städte sehe, die den Kulturetat halt immer zusammenkürzen, dann wird es halt ein bisschen enger. Und ich glaube, wir sind da noch in der Diskussion drin. Wir müssen die noch intensiver führen. Die Frage von, was kostet das? Also in Schweden weiß ich, es sind so 2%, glaube ich, von den Etats. Das ist, denke ich mal, verkraftbar. Aber es gibt natürlich auch Ausstellungen, die gar nicht, wo keine Eintrittsgelder genommen werden, die immer im negativen Bereich sind. Und da müsste man im Grunde die Budgets für die Ausstellung insgesamt oder für die Kultur insgesamt erhöhen.
Dankeschön, Frau Rösner. Werner Schaub, hier auf, von Ihnen aus gesehen ganz rechts außen, BBK-Bundesvorstand. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen und einer auch der Sprecher der Initiative Ausstellungsvergütung. Sie sind selbst Künstler aus Heidelberg. Sie sind außerdem Psychologe und Pädagoge, haben auch langjährige Lehrerfahrung und sind als ausstellender Künstler ebenfalls aktiv, sind also mitten im Thema. Und auch, glaube ich, mit den Positionen der SPD-Vertrauten, die müssen Sie ein bisschen referieren heute, weil der Herr Ehrmann ist ja leider erkrankt und Sie haben sich mit dem Entwurf für das Wahlprogramm beschäftigt. Herr Wernicke sprach es anfangs schon an. Warum ist Ihnen persönlich die Ausstellungsvergütung so eminent wichtig und glauben Sie, dass Sie bei der SPD da Unterstützung finden in diesem Jahr?
Zur letzten Frage, ja. Das ist doch deutlich. Ich habe vor 2 Jahren schon mit Herrn Schäfer-Gümbel 2 längere Gespräche geführt, zu denen er mich eingeladen hat, weil er neu in diesem Amt war, denn er ist stellvertretender Parteivorsitzender der SPD und sein Aufgabenfeld ist unter anderem die Kultur, Kunst und Kultur. Und wir haben im letzten Jahr, zu Beginn des Jahres, auch ein kleines Symposium organisiert in der Metropolregion Rhein-Neckar, wo er auch da war, verschiedene Betriebe auch besucht hat, bei ESF und so. Das ist halt da unten alles voll von Weltfirmen. Und da habe ich ein kleines Symposium mit ihm gemacht, mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. Darüber hat die Presse breit berichtet, über BASF und so, diese Besuche nicht. Das hat uns sehr gefreut, dass die Medien die Kultur ab und zu doch für wichtig halten. Wenn man so am Schluss ist, ist immer etwas schwierig, da fällt mir nur Karl Valentin ein. Es wurde schon alles gesagt, bloß noch nicht von jedem. Deswegen möchte ich mich beschränken. Erstmal, ich bin aber gleich, dauert nicht lang.
Frauen last not least.
Deswegen mache ich was anderes. Aber Ulrike, wenn du jetzt lieber gleich willst, habe ich kein Problem.
Nein, schon gut, Werner, mach nur weiter.
Okay, erstmal will ich der Bildkunst danken. Verdi erstmal als Gastgeber hier, denn das haben wir versäumt bis jetzt noch, das zu betonen, dass wir hier sein können, dass die ganze Infrastruktur hier bieten. Super, vielen Dank. Und um das Ganze voranzutreiben, hatten wir ja mehrfache Sitzungen und andere Aufwände von dieser Initiative. Und dass die überhaupt so leben kann, dafür sorgt die VG Bildkunst. Sie finanziert uns das nämlich alles. Vielen Dank. Denn die Bildkunst sieht da auch einen politischen Auftrag. Und jetzt zu noch eine kurze Anmerkung noch, weil Sie das erwähnt haben, diese Betrachtungsgebühr, die da erstmal aufgetaucht ist als Begriff bei dieser Frankfurter Geschichte. Diese Idee kam nicht von der Künstlerseite oder von Künstlerorganisationen, sondern von Herrn Georg Meistermann. Er war Professor und Rektor der Kunstakademie Karlsruhe. Also von einer ganz anderen Ebene, wo man das eigentlich nicht erwartet. Das das eine. Und jetzt zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Lenkfeld, mit der Bürokratie. Das ist eine dieser, sagen wir mal, Fallgruben, die sich da auftun, in der Gegnerschaft gegen diese Ausstellungsvergütungsgeschichte. Es geht, wenn es ein Gesetz gibt, nur um eine Regelung. Wie eine Regelung ausgeformt wird, das kennen wir vom Verkehr und niemand hat was dagegen, dass es Verkehrsregeln gibt. Sonst hätte man Chaos. Also mehr ist es erstmal noch nicht. Sondern wenn es dieses Gesetz gibt, dann, Urban Papi hat es ja erläutert, muss das ausgeformt werden, muss man überlegen, wie wird dieses Gesetz dann so umgesetzt, dass es praktikabel ist für alle, die da beteiligt sind. Und das gilt natürlich nicht nur für die, die etwas bekommen sollen, sondern auch für die, die etwas abgeben müssen. Und deswegen haben wir von Anfang an, als wir diese Initiative ins Leben gerufen haben, auch die ATKV, die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine, gefragt und den Deutschen Museumsbund. Beide haben wir eingeladen, in dieser Initiative von Anfang an mitzuarbeiten. Die ATKV, die hat es nicht weit zu uns, sie sind nämlich unsere Untermieter in Berlin. Aber beide wollten das nicht, haben sich so gesperrt. Falls, wenn das Gesetz da sein wird, wird es unumgänglich sein, dass wir mit denen uns ins Benehmen setzen, um Regelungen zu finden, die für alle Seiten machbar sind. Damit will ich es erstmal belassen.
Sie haben ja schon jetzt doch angesprochen, Galerienverband, die Gegner dieser Ausstellungsvergütung. Ich fand es auch eben sehr interessant, Herr Zeitler, wie Sie appelliert haben, dass man doch zusammenarbeitet. Mir scheint da die besonders große Hürde zu sein, abgesehen davon, dass Herr Lenkfeld noch nicht mitmacht, aber vielleicht kriegen wir Sie ja noch rum heute Nacht, heute Abend. Frau, Entschuldigung. Lächeln, genau. Ich möchte zunächst aber noch Frau Rosenbach vorstellen. Wir sind übrigens hier morgen Frauentag mal ausnahmsweise auf einem Podium in der Mehrzahl als Frauen. Das ist ja durchaus ungewöhnlich. Meistens sitzen ja die Männer unter sich. Sie ist auch Künstlerin, Beuys-Schülerin, mehrfach bei der Documenta dabei. Sie macht vor allen Dingen auch Videokunst. Sie ist langjährige Hochschullehrerin, war an der Hochschule der Bildenden Künste Saar und sie ist die Präsidentin und erste Vorsitzende der GEDOC, des Verbands der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstförderer. Und mit Ihnen habe ich schon telefoniert, Frau Rosenbach, und da rekurrierten Sie auf einen Begriff der 70er Jahre. Künstler sind Kulturarbeiter. Sind wir mit der Kunst doch in der Wirtschaft?
Naja, arbeiten tun nicht nur wirtschaftliche Arbeiter, sondern arbeiten tun eben auch Künstler mit ihrer Arbeit, die arbeiten. Ja? Und das Gute an einer gesetzlichen geregelten Vergütung wäre für uns, dass eben die Gender-Problematik dann mal erlöst wäre. Ja, dann wäre nicht aufgrund freiwilliger Honorare oder auch von Ankäufen, die immer zu Ungunsten der Künstlerinnen ausgehen, finanziell und auch anteilig, mal eine Lösung getroffen, die uns eben ganz, sagen wir mal, en passant und ohne, dass wir dafür kämpfen müssen, von der Gender-Problematik befreit. Natürlich ist diese Ausstellungsvergütung eigentlich kein finanzieller Gewinn in dem Sinne. Also es ist ja wirklich nur eine Anerkennung mit den paar Mäusen, würde ich mal sagen, die wir da kriegen. Aber die Anerkennung geistigen Eigentums damit zu bewerten, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Denn die sollte erheblich mehr wert sein in einer Gesellschaft, die auf mehr Wert in der Wirtschaft basiert. Ich denke aber, dass man die ganze Diskussion doch auch auf diese Problematik, will ich gar nicht mehr sagen, oder auf diesen Faktor Anerkennung geistigen Eigentums auch mal wieder zurückführen muss. Und das war eigentlich die Diskussion, die in den 70er Jahren geführt wurde, dass wissenschaftliche Arbeiter und auch künstlerische Arbeiter diejenigen sind, die eine Gesellschaft in ihrer Kultur eigentlich formen und mitbestimmen. Und dafür sollte diese Gesellschaft von vornherein eine Anerkennung zollen, eben auch eine unterstützende, wirtschaftlich unterstützende Anerkennung. Ja? Das ist meine Meinung zu dem Thema.
Sehr schön, danke schön, Frau Rosenbach. Herr Lengsfeld, das hat Frau Rosenbach gerade sehr gut dargestellt. Es geht bei der Ausstellungsvergütung, sie sprach von den paar Mäusen. Es geht um keine Reichtümer, die da verteilt werden sollen und auch nicht können. Also sind wir doch nicht so ganz in der Welt der Wirtschaft, sondern um die Anerkennung des geistigen Eigentums. Würden Sie einem Musiker aberkennen, dass er für seine Werke über die Verwertungsgesellschaften Tantiemen erhält? Als Wirtschaftsmann, der Sie sind?
Also ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages, so bin ich ja hier auch eingeladen worden. Und ich möchte mal ein bisschen zu bedenken geben, nur weil man ein Podium mit 9 von 10 Leuten besetzt, die alle ungefähr dasselbe sagen, hat man ja noch lange nicht jemanden überzeugt. Also das ist, so läuft die Demokratie nicht. Das muss ich auch mal ganz, ganz klar
lassen
sagen.
Sie bringen mich in eine
isolierte Position und,
nein,
und sagen dann,
Sie vielleicht selbst.
Ja, wenn hier 8 Leute immer dasselbe sagen, dann müssen Sie doch sofort überzeugt sein.
Ich versuche
aber so
doch
läuft
jetzt gerade die Diskussion
nicht.
Auf eine sachliche
sage, ja,
Ebene zu bekommen.
Und ich sage immer ganz klar,
dass Sie dem Deutschen
Sie
Bundestag
haben,
angehören, haben wir
Sie
ja verstanden.
Sie haben mich nicht, ja, aber es wird ja immer wieder, ich bin hier nicht der Vertreter der Wirtschaft, ich bin gewähltes Mitglied des Deutschen
Herr
Bundestages.
Herr Lengsfeld, lassen Sie uns über die Sache sprechen. Ich habe Sie gefragt, ob Sie einem Musiker die Tantiemen aberkennen würden,
genau,
dafür,
ich,
dass seine Werke zum Beispiel im Radio oder Internet zu hören sind.
Wollen Sie, ja. Und ich antworte in bester Journalisten-Abgeordneten-Interaktion einfach mit dem, was ich gerne sagen will und nicht dem, was Sie mir gefragt haben. Das ist ja das kennen Sie ja auch von anderen. Also da, wenn Sie das nicht hören wollen, dann können Sie auch gerne jemand anders rannehmen.
Herr Lengsfeld, warum beantworten Sie mir die Frage nicht? Das ist doch ganz einfach. Und ich finde es auch unhöflich von Ihnen, ehrlich gesagt, wie Sie jetzt mit mir reden. Wenn ich das mal sagen darf. Ich versuche, mit Ihnen auf eine sachliche Ebene zu kommen und Sie ins Gespräch zu bringen mit den Zuhörern und den Mitdiskutanten. Okay.
Soll ich jetzt noch was sagen? Oder
nicht? Ja, ich stelle die Frage jetzt nochmal. Würden Sie einem Musiker für die Aufführung seines Werkes im Radio oder im Internet meinetwegen denn das Recht auf seine Tantiemen aberkennen?
Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Frage kommen. Das ist überhaupt nicht das Thema heute. Sie,
warum denn nicht? Es geht um Urheberrechte.
Sie versuchen mir zu verkaufen, dass es eine Gerechtigkeitslücke gibt. Ich verstehe diese Gerechtigkeitslücke nicht. Und Sie, anstatt zu argumentieren, machen Sie medial-journalistische Spielchen. Das können wir gerne machen.
Also ich mache keine journalistischen Spielchen. Spielen tue ich woanders, Herr Lengsfeld. Nochmal, die Frage zu beantworten, ob Sie es für richtig halten, dass Künstler für die Aufführung ihrer Werke, sagen wir im Radio und im Fernsehen oder meinetwegen auch im Internet, Geld bekommen oder nicht. Würden Sie das für rechtens und gut und richtig halten oder nicht?
Das ist doch die bestehende Rechtslage, oder nicht? Also ich meine, ich weiß ja gar nicht, worauf Sie jetzt hinaus
das
wollen.
Das können Sie sich doch an einem Finger abzählen. Ich will darauf hinaus fragen, warum, wenn Sie das für Musiker oder Schauspieler für richtig halten, warum nicht für bildende Künstler? Und um die geht es hier heute.
Ja, wenn Sie mich mal einen Satz sagen lassen
dürfen. Sie dürfen doch ganz viele Sätze sagen. Herr Lengsfeld, ich habe noch nie so einen schwierigen Gesprächspartner gehabt, ja, ehrlich.
Tut mir leid. Also vielleicht,
ich arbeite seit über 30 Jahren in dem Job.
Ach mein.
Jetzt bin ich auch mal sauer.
Ja, dann bitte. Also ich freue mich ja einfach, wenn ich jemanden überraschen kann. Sie warten seit 30 Jahren auf ein Gesetz. Jetzt treffen Sie jemanden, der mit Ihnen offen diskutiert und dann kommen Sie damit auch nicht klar. Also das muss man ja in der Deutlichkeit auch mal sagen. Das Kulturgutschutzgesetz, was hochgradig umstritten war, da gab es ein sehr wichtiges Kernargument, nämlich dass es praktisch in jedem europäischen Land existiert hat. Nicht in der Form, wie wir es dann eingeführt haben, aber es gab vergleichbare Gesetze. Sie verlangen ein Gesetz, wo ich höre, dass es das in Schweden gibt. Ich habe in meinen Unterlagen nachgeguckt, Österreich hat es wohl auch mal ausprobiert und wieder abgeschafft. Also das ist, da sage ich doch mal, das ist doch ein extrem schwaches Argument. Im Übrigen hat ja auch keiner erzählt, ob das in Schweden tatsächlich so goldig ist, wie es dann suggeriert wird. Und Schweden ist nun wirklich das eine Land, was immer wieder ins Feld geführt wird. Und ich sage mal, Europa ist ein bisschen größer als Schweden. Und dann würde ich vielleicht auch mal gerne verstehen, warum wir nicht nur in Deutschland offensichtlich schon seit Anno Knick darüber diskutieren, sondern auch in anderen Ländern dieses Gesetz nicht eingeführt wird. Ja. Und da können Sie jetzt sagen, ich bin schwierig oder ich antworte nicht auf Ihre Fragen. Aber ich sage auch ganz klar, dass die Argumente, die hier vorgebracht wurden, mich nicht sonderlich überzeugt haben.
Okay,
das kann man
doch
in der Deutlichkeit mal sagen.
Dann sammeln wir noch ein paar zunächst, Herr Schaub. Und ich würde gerne auch mal gleich die Diskussion öffnen ins Publikum.
Ja, also gut, Herr Lengsfeld, ich verstehe natürlich Ihren Unmut. Es ist so eine ganze Front jetzt gegen Sie, so scheint es hier zu sein. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Zu dem Ihrer Feststellung mit Schweden ist noch nicht Europa, das stimmt natürlich. Aber ich bin so en passant nebenher auch noch Präsident des Europäischen Künstlerverbandes, in dem 34 Länder, europäische Länder drin sind. Und dort wird dieses Thema beackert. Es gibt eine extra Arbeitsebene dazu. Es gibt entsprechende Initiativen in Nordirland, in Irland, in allen Teilen Großbritanniens. Es gibt, das habe ich letzte Woche erfahren, als ich eine kurze Rede gehalten habe in Brüssel beim Kulturausschuss des Europäischen Parlaments, es gibt eine entsprechende Initiative, die jetzt beginnt, auch in Spanien. Das heißt, Sie haben recht, es ist noch nirgends eingeführt, hier ja auch nicht, aber die Initiativen dazu in diese Richtung laufen nicht nur hier. Wir sind nicht allein. Und vielleicht zu den Argumenten auch noch, die dagegen immer wieder kommen. Eines der Argumente von Frau Grüters war beispielsweise, davon würden ja nur die superbekannten Künstlerinnen und Künstler profitieren. Die profitieren aber bereits davon, denn die machen mit jeder Ausstellung einen Honorarvertrag. Da redet nur niemand drüber und das Ding heißt nicht Ausstellungsvergütung, das heißt Vertrag und fertig. Und niemand, die verraten niemals, wie viel das ist. Aber das sind nicht die paar Kröten, die Bildkunst dann vielleicht einwerben würde, weil auch bei dieser Veranstaltung über die Zeitler, auf die du kurz eingegangen bist in Potsdam, wo dann vertreten wurde, es wird keine Kunstvereine mehr geben oder die würden zugrunde gehen, keine Kataloge mehr. Weniger Ausstellungen, das sind alles diese Argumente, die schon immer kamen, dass die ausgerechnet von Seiten des Galeristenverbandes kamen. Das ist völlig absurd, weil die Galeristen würde es gar nicht mal betreffen. Ich weiß gar nicht, warum die das bisher noch nicht verstanden haben.
Herr Schaub, wenn ich Sie an dieser Stelle kurz mal unterbrechen darf, denn Frau Rösner, Sie gleich auch, aber Herr Poppy hatte sich vor Ihnen gemeldet. Ich würde das jetzt mal öffnen. eben das hier. Oder ja, da ist das da vorne in der.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal das Wort ergreifen darf. Vielleicht ganz konkret zur Gerechtigkeitslücke, damit wir hier mal die Fakten auf den Tisch legen. Es geht im Urheberrecht ums Hören und ums Sehen an einer Stelle. Und die Stelle ist § 18 und § 19 Urheberrechtsgesetz. Wenn es ums Hören geht, da haben wir einen Absatz, da dreht sich alles um die Musik. Ich lese sie mal vor. Das Aufführungsrecht ist das Recht, ein Werk der Musik durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen oder ein Werk öffentlich bühnenmäßig darzustellen. Also, wenn man ein Musikwerk aufführt, dann hat man ein Recht dazu. Dann bei Sprachwerken gehe ich einen Absatz vor, das ist der 19.1. Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen. Wer also aus einem Buch vorliest vor öffentlichem Publikum, kann das nicht so einfach tun, sondern braucht dieses Vortragsrecht. Und dann gibt es, man staunt, es gibt schon ein Ausstellungsrecht in § 18. Und das lese ich jetzt auch mal vor. Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original- oder Vervielfältigungsstücke eines, und jetzt kommt's, unveröffentlichten Werkes der bildenden Künste öffentlich zur Schau zu stellen. Also es gibt ein Ausstellungsrecht, aber nur für unveröffentlichte Werke. Und da es ja eigentlich veröffentlicht ist, wenn es im Museum hängt, da bringt das uns nicht viel. Insofern müsste man nur das Wort unveröffentlicht streichen und dann hätte man eine Gerechtigkeitslücke geschlossen. Warum gibt es die Gerechtigkeitslücke? Weil in den Köpfen der Väter des Urheberrechtsgesetzes drin ist, dass bildende Künstlerinnen und Künstler halt über den Verkauf der Werke sich finanzieren. Da haben wir schon Argumente gehört, dass das heutzutage nicht mehr in dem Umfang der Fall ist. Jetzt zur Frage, warum ist es denn nicht weltweit schon umgesetzt? Ja, es gibt halt Fälle, die muss man erst erarbeiten. Ich nehme das Folgerecht als Beispiel. Das haben die Franzosen mal erfunden in den 20er Jahren im letzten Jahrhundert. Das ist das Recht, dass wenn ein Werk verkauft wird in einer Galerie oder über ein Auktionshaus, dass dann der bildende Künstler einen Teil des Veräußerungserlöses bekommt, weil ja häufig eine Wertsteigerung geschieht und man hat gesagt, es ist gerecht, dass dann auch der Schöpfer des Werkes an dieser Wertsteigerung partizipiert. Und das haben also die Franzosen eingeführt. Und damals in den 20er Jahren hat auch niemand gesagt, das gibt es ja noch nicht in der Welt, sondern in Frankreich hat man es halt einfach gemacht. Und dann sind andere gefolgt und irgendwann ist die EU gefolgt mit der berühmten Folgerechtsrichtlinie. Und jetzt momentan kämpft man gerade in Amerika dafür. Da gibt es das nämlich noch nicht. In China gibt es eine Gesetzesinitiative, der zweitgrößte Kunstmarkt der Welt. Auch in Japan, also da ist man dabei jetzt hoffentlich, wir wünschen uns das, sicher ist es nicht, dass es sozusagen in diesen Ländern auch kommt. Und was das Ausstellungsrecht angeht, ist es halt auch so, da gibt es halt Vorreiter wie Schweden, es gibt auch Österreich, die hatten das in der zweiten Hälfte der 90er Jahre und als die Freiheitlichen dann an die Regierung kamen, haben sie es schnell abgeschafft. Es war das erste Gesetzesvorhaben, was sie umgesetzt haben, die Abschaffung dieser Ausstellungsvergütung, ich glaube im Jahr 2000 war das. Muss man sich ja nicht unbedingt zum Vorbild nehmen. Also da könnte man jetzt mal ein Zeichen setzen, dass man so etwas einführt. Und ich denke, es ist ein Zeichen der Zeit, wenn man es einführt, dass man jetzt mal sagt, wir müssen uns kümmern. Und Gerechtigkeitslücke ist das eine, aber die paar Mäuse machen auch was aus. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Insofern denke ich, sollte man die Diskussion auf der sachlichen Ebene führen. Man sollte überlegen, woher kommt das Geld, welche Etats sind betroffen, was machen wir mit kleinen Ausstellungen oder nicht kommerziellen Ausstellungen, wie können die das organisieren, wie hoch ist da die Vergütung, das sind die richtigen Fragen. Aber immer sozusagen die sich hinter dem Grundsatzwall zu verstecken, dass man sagt, das gibt es ja woanders noch nicht, erst wenn alle anderen es haben, machen wir es auch, das ist falsch, glaube ich. Man muss in diese Sachdiskussion einsteigen, ist man ja auch schon in der Vergangenheit mehrmals und jetzt muss man halt einen neuen Anlauf nehmen. Also das Bedürfnis ist groß und man lässt sich sozusagen von Künstlerseite nicht des Platzes verweisen. Man kommt dann wieder zurück und fordert erneut. Und daher sitzen wir heute hier zusammen.
Sie sprachen, vielen Dank. Danke für Ihre Sachkenntnis und für Ihre Ruhe.
Ich bin ja der Jurist.